Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Marion Kuhl begrüßt Sie am Mikrofon. Wir sind heute in der Sendereihe Katechismus im vierten Teil des Katechismus. Darin geht es über den Lebensnerv, unsere Beziehung zu Gott, nämlich um das Gebet. Und heute wird es besonders um die Psalmen gehen. Wenn Sie an diesen Psalm denken, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, das ist so ein Wort aus dem Psalmen, das die Christen aller Generationen inspiriert und begleitet hat. Wenn Sie in die Katakomben zum Beispiel schauen, da finden Sie schon ganz früh diese Darstellung von Christus als den guten Hirten, der uns führt, der uns leitet. Die Psalmen stehen in der Mitte der Bibel und wir wollen heute einmal auf diese Form des Gebetes schauen, das Juden und Christen verbindet. Die Worte, mit denen Jesus Christus selbst gebetet hat und die auch heute noch den Kern des Stundengebets der Kirche bildet. Dazu ist heute mit uns, wie am jeden Donnerstag, Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz verbunden, der uns diese Gebetsform näher bringen wird. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Frau Kohl und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Frau Rellstab, um einen Anknüpfungspunkt zu finden, worum ging es vielleicht beim letzten Mal, dass alle einsteigen können heute bei dieser neuen Stelle?
Das letzte Mal haben wir weitergemacht in der Offenbarung des Gebetes. Wir haben ja ein ganzes Kapitel, das erste Kapitel aus diesem vierten Teil, den Sie erklärt haben, über die Offenbarung des Gebetes. Und eigentlich wird die Offenbarung des Gebetes uns im Katechismus anhand von betenden Menschen, von betenden Persönlichkeiten vorgestellt. Vor allem jetzt im ersten Teil da aus dem Alten Testament. So sind wir dem Abraham begegnet, wir sind dann Moses begegnet, wir sind König David begegnet, wie er betet, dann aber auch das letzte Mal Elia. Und heute behandeln wir dann eben die Psalmen, wie das Frau Kuhl bereits erwähnt hat.
Dann beginnen wir einfach mit dem neuen Abschnitt. Liebe Hörer, wenn Sie mitlesen wollen im Katechismus, das ist die Nummer 2585, also 2585 ist die Stelle im vierten Teil des Katechismus, die Psalmen, das Gebet der Gemeinde, da fangen wir heute an. Aus der Zeit zwischen David und dem Kommen des Messias finden sich in den heiligen Büchern Gebetstexte, die davon zeugen, dass das Beten für sich selbst und für die anderen an Tiefe zugenommen hat. Die Psalmen, auch Loblieder zu übersetzen, wurden nach und nach in einer fünfteiligen Sammlung zusammengestellt. Das Buch der Psalmen ist ein hervorragendes Zeugnis des Betens im Alten Testament.
Der Katechismus macht in diesem Abschnitt eine Überleitung von der Zeit der Propheten, insbesondere von Elia, zu dem Buch der Psalmen, das eben ein ganz spezielles Buch in der ganzen Bibel ist, im Grunde genommen das einzige Gebetbuch. Es ist sehr spannend, dass hier auch wieder verschiedene Texte zitiert werden, zum Beispiel aus Esra oder Nehemia, aus dem Buch Jona, aus dem Buch Tobit oder Judith. Ich möchte Ihnen das eine oder das andere vorlesen, damit Sie verstehen, was hier der Katechismus sagt, nämlich, dass die Gebetstexte davon zeugen, dass das Beten für sich selbst und für die anderen an Tiefe zugenommen hat. So wird zum Beispiel in Esra in Kapitel 9 gesagt, zur Zeit des Abendopfers erhob ich mich aus meiner Bußübung mit zerrissenem Gewand und Mantel, also eine Darstellung der Buße, die Esra macht. Esra ist ein Geschichtsbuch im Alten Testament. Dann heißt es weiter, dann warf ich mich auf die Knie, breitete die Hände aus und betete zum Herrn, meinem Gott. Hier sieht man durch die ganze Haltung, wie das Gebet auch den ganzen Leib mit einbezieht. Und das zeigt auch, dass sich das Gebet, die Beziehung zu Gott im Laufe der Geschichte des Volkes Israel und der Geschichte der Bibel vertieft hat. Dann im Vers 6 des 9. Kapitels, das Gebet selber, mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, die Augen zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Vergehen sind uns über den Kopf gewachsen, unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Hier betet Esra stellvertretend für das Volk Israel, das sich eben wieder einmal große Schuld aufgeladen hat, weil es sich von Gott entfernt hat. Ein wunderbar, wunderbar tiefes Gebet, aus dem wirklich das ganze Leben des Esra herauskommt. Und dann im Vers 15, am Schluss dieses Gebetes, heißt es: Herr Gott Israels, du bist gerecht. Darum hast du uns als geretteten Rest übrig gelassen, wie es heute der Fall ist. Nun stehen wir vor dir mit unserer Schuld. Nein, so kann niemand vor dir stehen. Hier wird einfach erkannt, dass man vor Gott schuldig ist, ohne Wenn und Aber. Aber man vertraut auch auf Gottes Hilfe. Und das ist immer wieder ein Ausdruck des Gebetes, dass man sich vor diesem großen Gott klein macht, in Demut sich an ihn wendet und durchaus auch seine Schwäche, seine Verfehlungen bezeugt. Ein anderes Gebet, das hier zitiert wird, um eben aufzuzeigen, dass das Gebet für sich selbst und für andere an Tiefe zugenommen hat, nehme ich jetzt aus dem Buch Jona. In diesem Buch betet Jona selber aus dem Bauch oder im Bauch des Fisches. Sie kennen sicher die Geschichte noch, wie er eben als Prophet nicht weissagen wollte und dann auf ein Schiff ging und flüchten wollte. Die Leute auf dem Schiff haben gemerkt, dass wegen ihm ein schwerer Sturm ausgebrochen ist. Sie haben ihn über Bord geworfen. Er wurde von einem Fisch verschluckt. Und dort kommt jetzt das Gebet des Jona sehr deutlich zum Ausdruck, dass er auch Vertrauen hat in Gott. Es beginnt: In meiner Not rief ich zum Herrn und er erhörte mich. Also auch hier wieder diese Tiefe des Gebetes. Aus der tiefsten Not hat er gerufen. Nachher hat ja den bekanntlich der Fisch Jona ausgespuckt. Es ist auch ein Bild für die Tod und Auferstehung von Jesus. 3 Tage, wie Jona im Bauch des Fisches war, so ist Jesus in der Erde geblieben, bis er auferstanden ist. Wurde also zurück auf das Land gespuckt und hat dann eben doch prophetisch gesprochen und das Volk ermahnt, umzukehren, Buße zu tun. Ein weiteres Gebet, das hier im Katechismus zitiert wird, steht in Tobit. Im Buch Tobit. Tobit betet, nachdem er von seiner Frau verhöhnt wurde, wieder eine andere spezielle Situation. Also auch in der Bibel sehen wir alle möglichen Situationen, die wir natürlich auch aus unserem eigenen Leben kennen. Und Tobit bittet: Tu also mit mir, was dir gefällt. Er sagt Gott, er soll einfach tun, was ihm gefällt. Er ist ein bisschen seines Lebens müde und übergibt alles in die Hände Gottes. Man spürt auch hier wieder, wie das Gebet aus der Tiefe des Herzens kommt, dass es nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis ist. All diese Stellen, die hier im Katechismus zitiert werden, zeigen, dass die Bibel auch ein Gebetsbuch ist. Es werden uns immer wieder betende Menschen vorgestellt. Und so eben in diesem ersten Teil des Katechismus über das Gebet, wie sich dieses Gebet entwickelt hat, wie diese betenden Menschen beten. Ein besonderes Gebetbuch ist dann eben das Buch der Psalmen. Was die Psalmen sind, das erklärt uns dann der nächste Paragraph 2586, und ich bitte Sie, Frau Kuhl, diesen auch wieder vorzulesen.
Die Psalmen sind Nahrung und Ausdruck des Gebets des Gottesvolkes, das sich an den großen Festen in Jerusalem und jeden Sabbat in den Synagogen versammelt. Dieses Gebet ist zugleich persönlich und gemeinschaftlich. Es betrifft die Betenden selbst und alle Menschen. Es erhebt sich aus dem Heiligen Land und den Gemeinden der Diaspora und umfängt doch die ganze Schöpfung. Die Psalmen erinnern an die Heilsereignisse der Vergangenheit und weisen auf die Vollendung der Geschichte hin. Im Gebet der Psalmen gedenkt das Volk der schon in Erfüllung gegangenen Verheißung Gottes und erwartet den Messias, der sie endgültig vollenden wird. In Christus gebetet und erfüllt bleiben die Psalmen für das Gebet der Kirche von wesentlicher Bedeutung.
Hier gibt es also vom Katechismus her eine allgemeine Erklärung über die Psalmen. Es wird gleich zu Beginn gesagt, dass die Psalmen Nahrung und Ausdruck des Gebetes des Gottesvolkes sind. Und dass sich eben immer wieder auch zu Festen versammelt. Also es ist ein Teil des ständigen Gebetes des Volkes Israel. Israel, die Juden, beten die Psalmen. Die Psalmen begleiten das Gebet der Juden immer. Und auch heute noch, wie wir am Schluss dieses Abschnitts gehört haben, ist es auch noch ein wesentlicher Bestandteil des kirchlichen Gebetes heute. Ich werde darauf noch zurückkommen. Dieses Gebet kann man persönlich alleine beten. Jeder hat die Möglichkeit, Psalmen zu beten. Man kann es aber auch in der Gemeinschaft beten. Auch diese beiden Aspekte aus dem jüdischen Volk ist heute eingeflossen in das Stundengebet, in das gemeinsame Gebet, in den Klöstern, da wo es eben gemeinsam gebetet wird, oder auch im persönlichen Gebet jedes einzelnen Gläubigen, besonders auch natürlich der Priester. Wir beten sehr viele Psalmen im Stundengebet. Interessant ist eben, dass die Psalmen eine wunderbare Vielfalt haben und das Leben jedes einzelnen Betenden und doch auch aller Menschen sozusagen beinhaltet. Und wenn Sie selber einmal einen Psalm gelesen haben, dann finden Sie sich selber drin, aber Sie finden eben auch, dass es Worte sind, die alle Menschen irgendwie angehen. Und so erhebt es sich aus dem Heiligen Land und auch den Gemeinden in der Diaspora. Die Diaspora ist dort, wo das Judentum in der Minderheit war, also in der Zerstreuung, und umfängt dort die ganze Schöpfung. Also es ist wirklich das Zentrum des Gebetes des Volkes Israel. Dann heißt es weiter im Katechismus, dass die Psalmen an die Heilsereignisse der Vergangenheit erinnern und auf die Vollendung der Geschichte hinweisen. In vielen Psalmen ist ein Rückblick auf das Heilswirken Gottes gemacht. Man spürt in den Psalmen, wie dankbar das Volk Israel ist für das wirkmächtige Eingreifen Gottes, wie es sich immer wieder beugt vor diesem großartigen Handeln Gottes. Und dann ist es auch immer wieder ein Blick voraus in die Geschichte, auf das, was auf das Volk Israel zukommen kann oder auf den persönlichen Mensch sozusagen als Vorbereitung. Und dann im Gebet der Psalmen gedenkt das Volk schon in Erfüllung in gegangener Verheißungen Gottes und erwartet den Messias. Also auch die Psalmen, wie eigentlich das ganze Alte Testament, vor allem auch die Prophetenschriften, sprechen immer wieder von diesem Messias, der da erwartet wird als der große Retter, der große Erlöser. Und deshalb, gerade deshalb, weil die Psalmen immer wieder von diesem Messias sprechen, hat es auch diese große Wichtigkeit in der Kirche heute noch. In Christus, heißt es schließlich im Katechismus, gebetet und erfüllt, bleiben die Psalmen für das Gebet der Kirche von wesentlicher Bedeutung. So wichtig sind die Psalmen auch heute noch, dass das ganze Stundengebet, das sogenannte Breviergebet in den Klöstern oder eben das priesterliche Stundengebet von den Psalmen geprägt ist. Wir beten die sogenannte Lesehore und darin sind jeweils drei Psalmen. Dann das Morgengebet, die Laudes, auch dort werden drei Psalmen gebetet. Dann in der Mittagshore werden wieder drei Psalmen gebetet. Am Abend bei der Vesper werden drei Psalmen gebetet. Und schließlich beim kirchlichen Nachtgebet, bei der sogenannten Koplet, wird ein oder eventuell zwei kürzere Psalmen gebetet. Also Sie sehen, es sind viele Psalmen, die man betet. Auch die Kirche heute lebt wirklich mit diesem Gebetbuch aus dem Alten Testament, weil es darin immer wieder die Sicht Christi sieht oder eben die Hinweise auf den Messias, auf die Vollendung der Geschichte, wie es eben auch in diesem Abschnitt des Katechismus heißt. Auch im nächsten Abschnitt geht es noch weiter um das Buch der Psalmen und wir lesen ihn einmal.
Der Psalter ist das Buch, in dem das Wort Gottes zum Gebet des Menschen wird. In den anderen Büchern des Alten Testamentes verkündigen die Worte die Werke Gottes für den Menschen und lassen das in ihnen enthaltene Geheimnis ans Licht treten. Im Buch der Psalmen drücken die Worte des Psalmisten die Heilswerke Gottes als Gesang zu dessen Ehre aus. Der gleiche Heilige Geist inspiriert sowohl das Wirken Gottes als auch die Antwort des Menschen. Christus vereinigt beides. In ihm lehren uns die Psalmen unablässig beten.
Der Katechismus erklärt das Buch der Psalmen, das aus 150 verschiedenen Liedern zusammengestellt wird oder Gesängen, und deshalb Psalter heißt. Psalter, das sind die Sammlung von 150 Gebeten oder Liedern. Dass dieses Buch, der Psalter, diese 150 Psalmen, wirklich das Wort Gottes enthalten, das eben zum Gebet des Menschen geworden ist. Also wir wissen ja, die Heilige Schrift wurde von Menschen geschrieben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und weil eben der Heilige Geist immer wieder wirkmächtig eingegriffen hat bei der Abfassung der Heiligen Schrift, nennt man es auch Wort Gottes, eben das Heilige Buch. Und in den Psalmen ist ganz besonders die Inspiration Gottes so auf den Menschen zu verstehen, dass es dann eben ein Ausdruck des Wortes Gottes als Wort des Menschen, als Gebet des Menschen wird. Das ist eigentlich sehr schön erklärt. Die Psalmen sind wirklich in der ganzen Bibel ein besonderes Buch. Es ist ein Gebetbuch, das aber eben von Gottes Geist inspiriert wurde. Und deshalb ist das Wort Gottes zum Gebet des Menschen geworden. In den anderen Büchern, so heißt es hier im Katechismus des Alten Testamentes, verkündigen die Worte die Werke Gottes für den Menschen. Also die Werke Gottes werden für den Menschen verkündet und lassen das in ihnen enthaltene Geheimnis ans Licht treten. Erhellen also die Werke Gottes. Das ist das Alte Testament. Im Buch der Psalmen ist aber ein anderer Weg eingeschlagen. Drücken die Worte des Psalmisten die Heilswerke Gottes als Gesang zu dessen Ehre aus. Es ist wirklich ein Lobgesang zur Ehre Gottes, die hier eben als Gebet des Menschen, das Wort Gottes, das zum Gebet des Menschen geworden ist. Der gleiche Heilige Geist inspiriert sowohl das Wirken Gottes als auch die Antwort des Menschen. Und die Antwort des Menschen ist eben eingefasst in diesen Gesang, oder eben in diese einzelnen Psalmen, in diese 150 wunderschönen Psalmen. Wie sie dann sind, das sehen wir dann im nächsten Abschnitt. Und Christus vereinigt beides, also sowohl das Wirken Gottes als auch die Antwort. In ihm lehren uns die Psalmen unablässig beten. Also er selber war ja als gläubiger Jude ein betender Mensch, ein Betender, der auch die Psalmen gebetet hat. Und das wissen wir zum Teil von Aussagen, die er gemacht hat, die Zitate aus den Psalmen sind, ganz besonders natürlich aus dem Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass er am Kreuz gebetet hat. Jetzt schauen wir weiter, was für Formen es gibt in den Psalmen. Das ist der Paragraph 2588.
Die vielfältigen Ausdrucksformen des Psalmengebets nehmen zugleich in der gemeinsamen Liturgie des Tempels und im Herzen des einzelnen Menschen Gestalt an. Ob als Lob, Klage oder Danklied, als persönliche oder gemeinschaftliche Bitte, als Königs- oder Wallfahrtslied oder Nachsinnen über die Weisheit, spiegeln die Psalmen die großen Taten Gottes in der Geschichte seines Volkes und die vom Psalmisten erlebten menschlichen Situationen wieder. Wenn ein Psalm ein Ereignis der Vergangenheit wiedergibt, tut er dies so nüchtern, dass er von den Menschen jeden Standes und jeder Zeit gebetet werden kann.
Hier wird erklärt, dass es in den Psalmen sehr viele verschiedene Ausdrucksformen gibt. Es wird hier erwähnt, dass es Lobpsalmen, Klagepsalmen oder Dankpsalmen, Danklieder gibt, dass es persönliche Bittpsalmen gibt, gemeinschaftliche Bittpsalmen, Königspsalmen, Wallfahrtspsalmen oder eben einfach Lieder. Es gibt einfach auch Psalmen, die uns zum Nachsinnen anregen über die Weisheit Gottes. Also in allen Psalmen ist aber eines zusammengefasst. Sie wollen die großen Taten Gottes in der Geschichte seines Volkes zum Ausdruck bringen. Und die Psalmen sind in einer so überzeitlichen Art geschrieben, dass sie eben für alle Menschen jeden Standes und zu jeder Zeit gebetet werden können. Wir möchten jetzt einmal miteinander einige dieser verschiedenen Kategorien wenigstens streifen, damit Sie ein bisschen verstehen, was diese Psalmen so zum Ausdruck bringen. Es wird also gesagt, es gäbe Loblieder oder Lobpsalmen. Da ist zum Beispiel der Psalm 19, der anfängt, Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es den anderen kund. Ohne Worte und ohne Reden, unhörbar bleibt ihre Stimme. Und so weiter. Ein Lob der Schöpfung. Oder ebenfalls ein Lobpsalm ist der wunderschöne Psalm 92. Ein Lob auf die Treue Gottes. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen, am Morgen deine Huld zu verkünden und in den Nächten deine Treue, zur zehnseitigen Laute, zur Harfe, zum Klang der Zither und so weiter. Hier spürt man richtig die Freude dessen, der das Lob Gottes besingt. Sogar mit Zitterklang wird das Psalmengebet, der Psalmengesang begleitet. Ein Gebet, das zu allen Zeiten das Herz des Menschen ergreift. Und einen solchen Psalm, der eben unzeitlich ist, in diesem Sinne unzeitlich, dass er über alle Zeiten erhaben ist, der lädt uns auch ein, gebetet zu werden. Und wenn wir ihn beten, dann werden wir eben auch hineingenommen in dieses Loblied. Und wir spüren eben, wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu singen. Und sobald wir beginnen, dieses Gebet zu beten, dann wird auch einem wohl im Herzen. Wir spüren richtig, es freut uns, dass wir Gott in dieser Art und Weise loben können. Auf der anderen Seite gibt es dann eben diese Klagepsalmen. Da haben wir zum Beispiel der Psalm 10. Eben auch das eine andere Situation, wo es einem nicht zumute ist, eben das in das Lob Gottes einzustimmen, sondern wo man etwas Schweres hat. Ein Hilferuf gegen gewalttätige Menschen ist der Psalm 10 überschrieben. Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? In seinem Hochmut quält der Frevler die Armen. Er soll sich fangen in den Ranken, die er selbst ersonnen hat. Denn der Frevler lühmt sich nach Herzenslust, er raubt, er lästert und verachtet den Herrn und so weiter. Hier spürt der Betende, es gibt doch so viel Ungerechtes in der Welt. Menschen, die einfach leben, als ob es Gott nicht gäbe, denen scheint es gut zu gehen. Und wir, die wir uns bemühen, nach den Wegen Gottes zu leben, wir gehen manchmal ziemlich harten Zeiten entgegen oder müssen durch harte Zeiten hindurchgehen. Und solche Psalmen eben in Momenten, wo man vielleicht nicht gerade den Sonnenschein im Herzen hat, die tun dann auch wieder gut. Man wird hineingenommen in dieses Klagelied auch des Volkes Israel. Und man darf auch so beten, man darf auch seine Klage gegenüber Gott, seinen Frust oder was man immer hat, ausdrücken. Und auch das tut der Seele gut. Oder eben den bereits erwähnten Psalm 22, auch das ein Klagelied, den wir von Jesus her selber kennen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Und so weiter. Eine Situation der tief empfundenen Not, eben vergleichbar, wenn wir das auf Jesus anwenden, seine Verlassenheit am Kreuz. Dann gibt es auch die Dankpsalmen. Ein sehr schöner Dankpsalm ist zum Beispiel Psalm 107. Es ist ein Danklied der Erlösten. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So sollen alle sprechen, die vom Herrn erlöst sind, die er von den Feinden befreit hat. Denn er hat sie aus den Ländern gesammelt, vom Aufgang und Niedergang, vom Norden und Süden und so weiter. Auch hier kommt wieder zum Ausdruck der Dank für das machtvolle Wirken des Herrn gegenüber dem Volk Israel und das Dankgebet, das dann eben zu Gott aufsteigt. Oder auch ein schönes Danklied oder ein Dankespsalm ist der Psalm 136, wo es heißt, Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Huld währt ewig. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Huld währt ewig. Und so geht es fort, der Dank und dann immer wieder, denn seine Huld währt ewig. eine richtige Litanei, wo Gottes ewige Huld gepriesen wird in einem Psalm, in einem Lobpsalm, den natürlich auch wir heute noch sehr gut beten können. Im Katechismus steht dann, man könne die Psalmen auch als persönliche oder gemeinschaftliche Bitte aussprechen. Also die Bitte zum Beispiel um Vergebung, da ist der persönliche, bekannte Bußpsalm 51 anzufügen. Übrigens gibt es zwei verschiedene Zählweisen der Psalmen und die sind leider nicht ganz gleich. Das hat mit der Übersetzung zu tun. In der griechischen Übersetzung des hebräischen Urtextes des Alten Testamentes wurden die Psalmen 9 und 10 zusammengenommen, dafür aber die Psalmen 116 und 147 in zwei Stücke getrennt. Und deshalb gibt es jeweils zwei verschiedene Versionen. Man weiß nie, ist es jetzt der Bußpsalm, ist es der 50. oder der 51. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Meistens steht dann in den Klammern die andere Zahl, dass man dann sicher auch weiß, welcher Psalm jetzt auch tatsächlich gebetet wird. Also in der Einheitsübersetzung ist es der 51. Psalm und der beginnt: Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Und so weiter. Wir spüren förmlich, wie hier der König David betet, nachdem er unrechtmäßig die Bathseba zur Frau genommen hat und dafür gesorgt hat, dass der rechtmäßige Mann von Bathseba den Tod fand. Und dann kam ja Nathan zu ihm, der Prophet, und hat ihm aufgezeigt, was für einen Frevel er begangen hat, wie schwer seine Sünde wiegt. Und dann hat er so gebetet: Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen, wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. So können auch wir beten, wenn wir uns bewusst worden sind, dass wir uns gegenüber Gott versündigt haben. Hier wird dann auch noch gesagt im Katechismus, dass es ein Königslied gibt. Da gibt es verschiedene. Zum Beispiel der Psalm 18 ist ein solches Königslied, wo es dann heißt: Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. Das ist von David geschrieben auch und ein Danklied des Königs für die Rettung und den Sieg. Und schließlich gibt es noch solche sogenannte Wallfahrtslieder. Da wäre noch zu erwähnen der Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Ströme befestigt. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Heil von Gott, seinem Helfer. Also zum Heiligtum darf gehen, wer ein reines Herz hat, wer seine Hände gewaschen hat. Auch der Psalm 122, den kennen wahrscheinlich auch die meisten, ist so ein Wallfahrtslied. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen und so weiter. Hier ist natürlich das Bild des Tempels von Jerusalem und der große Tempel, und man hat ja jedes Jahr die Wallfahrt nach Jerusalem gemacht zu diesem Tempel, um seine Opfer darzubringen. Und wenn man da so auf dem Weg ist, da ist die Vorfreude auf das Ziel unendlich groß. Wenn wir jetzt natürlich einen solchen Psalm beten, dann können wir uns immer wieder in diesem Jerusalem, das himmlische Jerusalem, vorstellen, auf das wir eben unterwegs sind. Und dann bekommen die Psalmen auch, wird das zum Ausdruck gebracht, was eben dann in der Zukunft die Vollendung der Geschichte hinweist, wie es im Paragraph 2586 des Katechismus heißt. Also das sind so einige Psalmen, die ich Ihnen vorlesen wollte, damit Sie ein bisschen die verschiedenen Ausdrucksformen des Psalmengebetes sehen, wie es da im Katechismus eben heißt. Und dann heißt es ja noch im Katechismus, wenn ein Psalm ein Ereignis der Vergangenheit wiedergibt, tut er dies so nüchtern, dass er von den Menschen jeden Standes und jeder Zeit gebetet werden kann. Das habe ich bereits erklärt. Das ist tatsächlich so, dass wir auch wirklich uns selber finden können in diesen Psalmen.
In den Psalmen kommt viel Gemeinsames zum Ausdruck. Dazu gehören die Schlichtheit und die Spontanität des Betens und das Verlangen des Betenden nach Gott, dass er mit allem, was in der Schöpfung gut ist, teilt. In den Psalmen wird auch die schwierige Lage des Glaubenden ausgedrückt, der wegen seiner Liebe zum Herrn zahlreichen Feinden und Versuchungen ausgesetzt ist, der beim Warten auf das, was der treue Gott tun wird, der Liebe des Herrn gewiss bleibt und sich dessen Willen überlässt. Der Grundzug des Psalmengebetes ist das Lob und der Titel dieser Sammlung entspricht dem, was sie uns bietet, Lobgesänge. Für den Gottesdienst der Gemeinde zusammengestellt, lassen die Psalmen den Aufruf des zum Gebet vernehmen und singen zur Antwort Halleluja, preiset den Herrn. Dann folgt noch ein Zitat vom heiligen Ambrosius zum Abschluss. Was gibt es Besseres als ein Psalm? Deshalb sagt David sehr treffend, lobet den Herrn, denn der Psalm ist etwas Gutes. Unserem Gott sei liebliches, schönes Lob. Und das stimmt. Der Psalm ist ja eine vom Volk gesprochene Preisung, ein Lob Gottes durch die Versammlung, Beifall von allen, gemeinsam gesprochenes Wort, Stimme der Kirche, wohlklingendes Glaubensbekenntnis. Soweit das Zitat von Ambrosius.
Der letzte Paragraph aus dem ersten Artikel über die Offenbarung des Gebetes, den wir jetzt eben gehört haben, der müsste man eigentlich schon fast nicht mehr kommentieren. Der ist eigentlich so klar im Katechismus zusammengefasst. Aber ich möchte doch noch die Schwerpunkte daraus ein bisschen hervorheben, dass man einfach die vielen schönen Worte aus dem Katechismus irgendwie auch noch besser greifen kann. Also, es wird gesagt, dass es viel Gemeinsames gibt in den Psalmen. Und zu diesen gemeinsamen Dingen gehört, dass die Psalmen immer eine Schlichtheit beinhalten und dass eine Spontanität des Betens kommen, dass es eine Spontanität des Betens braucht und dass es immer wieder das Verlangen des Betenden nach Gott zum Ausdruck bringen. Die Schlichtheit, das haben wir gesehen, sie sind sehr einfache Lieder, sehr einfache Ausdrucksweisen der Menschen, ganz nach der Situation, in der sie stehen. Es sind einfach Gebete, so wie wir, wenn wir jetzt unsere Gebete aufschreiben würden, mehr oder weniger, dass dasselbe herauskäme. Eine Schlichtheit des Wortes, ohne große Findungen, ohne große Wortklauberei, sondern ganz, ganz schlicht werden die Psalmen gebetet. Also das letzte Gemeinsame aus den Psalmen ist eben das Verlangen des Betenden nach Gott. Das wird immer wieder ausgedrückt. Und das haben wir auch gespürt, als wir vorhin die Psalmen ein bisschen miteinander gelesen haben. Es wird immer wieder dieses tiefe Gefühl nach Gott, dieses Verlangen nach Gott zum Ausdruck gebracht. Und in vielen schwierigen Situationen, in denen auch der Glaubende steht, können wir solche Psalmen beten. Und dann wird noch gesagt im Katechismus, dass der Grundzug des Psalmengebetes das Lob ist. Das Lob auf den Schöpfer Gott. Und so können auch wir, wenn wir den Psalm in der Liturgie miteinander beten, zum Beispiel als Antwortpsalm nach der ersten Lesung am Sonntag oder auch unter der Woche nach der Lesung, mit dem Halleluja, dem Preiset den Herrn, antworten. Und dann noch zum Schluss war noch das schöne Zitat von Ambrosius, was gibt es Besseren als einen Psalm, eben weil er alles, das ganze menschliche Verlangen zum Ausdruck bringt.
Ihnen, Herr Pfarrer Reitschab, herzlichen Dank für diese Auslegung. Ich glaube, viele haben dadurch einen neuen Impuls auch bekommen, wie man die Psalmen anders jetzt auch sehen kann. Eine Frage, die oft an uns gestellt wird, wie ist das denn, wenn in den Psalmen, vor allem wenn man das Stundengebet betet, da wird einem ja oft eine ganz andere Stimmung vorgegeben, in der der Beter da gerade ist. die unserer entspricht. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir sind vielleicht gerade in Hochstimmung, gute Laune und dann kommt jetzt so ein Klage- und Seufzpsalm. Und der drückt ja jetzt eigentlich gar nicht das aus, was ich vielleicht jetzt gerade im Herzen habe. Wie kann ich diesen Psalm trotzdem mit ganzem Herzen mitbeten und ihn mir zu eigen machen?
Ich würde sagen, indem man sich in die Situation von Menschen versetzt, die eben in dieser Lage sind, die Stimmung des Psalmes zum Ausdruck bringt. Gerade wenn man in einer Hochstimmung ist und dann einen Bußpsalm oder so lesen muss, einen Klagepsalm, dann soll man eben an all die Menschen denken, die leiden. Und da gibt es ja unzählige. Und dann kann man, sagen wir, für sie dieses Leid Gott klagen. Ich denke, dieses stellvertretende Beten oder für andere Beten, das ist doch etwas sehr Wichtiges auch. Ich habe das auch wieder sehr stark gespürt bei meiner Wallfahrt, die ich ja die letzte Woche noch unternommen habe und auch nach Fatima gekommen bin, wo es eben in der Botschaft der Mutter Gottes heißt, dass man sehr viel für die anderen beten soll, eben gerade auch für die Bekehrung der anderen. Und wenn man einfach betet für solche, denen es nicht so gut geht, dann erbitten wir für sie sehr viele Gnaden. Und so können wir eigentlich auch in einer Hochstimmung einen solchen Klagepsalm wirklich zu eigen machen, weil wir ja mit der ganzen Kirche verbunden sind, mit allen Menschen auf der Welt, denen es gut geht und die auf der Schattenseite des Lebens stehen.
Also könnte man dann eigentlich auch so sagen, dass der Psalm eigentlich einem die Chance gibt, dass man nicht nur im Gebet um sich selber kreist und seine Wehwehchen, sondern dass man wirklich den Blick auf die ganze Menschheit und deren Nöte hat und die mit vor Gott hinträgt?
Sehr genau, ganz genau. Das ist eine sehr schöne Interpretation auch, ja. Wirklich, es öffnet das Herz für alle Menschen.
In einer Stelle des Katechismus stand, dass dass Christus mit diesen Psalmen gebetet hat, dass er alles vereinigt und dass sie auch auf ihn eigentlich ja auch ausgerichtet sind. Wie können wir denn mehr diesen Blick dafür bekommen, dass wir auf Christus schauen, während wir die Psalmen beten?
Das muss man sich ein bisschen einüben. Das muss man versuchen, einfach daran zu denken, dass man jetzt so betet, wie Jesus gebetet hat. Er kennt die Psalmen, er hat sie selber gebetet, wie wir gesehen haben. Und vielleicht auch in den Stellen, wo von einem zukünftigen Retter die Rede ist, wo man etwas erwartet, das Heil erwartet oder auch das Heil von Gott erwartet, wo es eine Bitte ist um das Eingreifen Gottes, dass man hier ganz bewusst Christus sieht, der eben die Erfüllung der Psalmen ist und dann eben wirkmächtig eingreifen kann, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und so kann das ein bisschen geschult werden, das Auge oder das Herz geschult werden darauf. Es gibt eigentlich auch bei jedem Psalm, vor allem wenn Sie das Stundengebet beten, eine kleine Überschrift über jedem Psalm, ein Wort aus der Bibel oder ein Wort von einem Kirchenvater, der so mehr oder weniger das Element zum Ausdruck bringt von der biblisch, von der neutestamentlichen Sicht, was jetzt in diesem Psalm steht. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel lese der Psalm 14, die Torheit des Gottes, der Gottesleugner, die Toren sagen im Herzen, es gibt keinen Gott, sie handeln verwerflich und schnöde, da ist keiner, der Gutes tut. So steht in meinem Stundengebetbuch über diesem Text, wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden, aus dem Römerbrief 5, Vers 20. Und mit dem verstehen wir die Gnade übergroß, die Gnade kommt von Christus. Und wo die Sünde groß war, das ist eben dann wieder ein Hinweis auf den Sündenfall und deshalb musste die Gnade, der Sohn Gottes, der sich hingegeben hat, kommen. Und wenn wir dann mit diesem Hintergrund des neutestamentlichen Wortes oder dem Wort eben eines Kirchenvaters den Psalm lesen, dann verstehen wir ein bisschen besser, wie er auf Christus ausgelegt werden kann, wie er auf Christus hindeutet.
Wie liest man diese Psalmen? Ich weiß nicht, ob man die Fluchpsalmen nennt, aber wo dann immer so Stellen kommen, macht die Feinde nieder und so. Wie verbindet man das mit der christlichen Nächstenliebe?
Das ist ziemlich schwierig und das Problem wurde ja eigentlich in der Einheitsübersetzung so gelöst, beziehungsweise im Stundengebet, dass man solche Worte ausgeklammert hat, dass man sie eigentlich nicht hineingenommen hat. Eben, sie sind ein Ausdruck des Betens eines Menschen. Wie oft beten wir um Dinge, die vielleicht gar nicht so christlich sind. Auch wir möchten Sieg davon tragen, auch wir möchten, dass die Feinde, die uns plagen, unsere Nachbarn, die uns Schwierigkeiten bereiten, irgendwie ja, den Kürzeren ziehen, wenn wir so sagen wollen. Und ich denke, ja, ich muss auch gewisse Dinge so in den Psalmen einfach stehen lassen und einfach daran denken, dass das der Ausdruck ist des Betenden oder der, der diesen Psalm geschrieben hat. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen.
Könnte man diese Psalmen auch auf die geistlichen Feinde beten, auf die Paulus sich bezieht? Er kämpft nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte?
Das natürlich auch. Das ist immer sehr gut. Danke für diesen Hinweis. Das ist jetzt auch eine Katechese für mich.
Okay.
Durchaus. Das ist ein guter Gedanke. Ja, wirklich. Ja.
Wir haben jetzt eine Hörerin aus Freiburg, Frau Nissen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich grüße Sie.
Hallo.
Grüß Gott. Ich wollte sagen, ich habe früher mit Schülern auch die Kinderpsalmen gesungen vom Fidola Verlag. Die hat der Willi Fährmann rausgebracht im Echte und etwas erleichtert. Zum Beispiel Psalm 8, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name in der Welt. Oder auch zum Beispiel, es gibt wunderbare Bilder, die Sigurd Köder gemalt hat. Ich denke zum Beispiel aus Psalm 18, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Du lässt meine Leuchte erstrahlen, du machst es hell in mir. Und da hat er einen, so eine Mauer dazu gemalt, so drei Stufen. Und da springt dann ein Ministrant drüber und stützt sich auf diese Leuchte, also so schwungvoll. Ich schicke das immer Menschen, die dann recht traurig sind und die sind dann immer sehr, sehr dankbar. Also diese Bilder, die, oder zum Beispiel als Psalm 108, mein Herz ist bereit und dann ich will das Morgenrot wecken. Da hat er einen jungen Mann, der singend da auf seiner Mandoline spielt und dieses Morgenrot dahinter da strahlt. Also wenn man diese Bilder dazu sieht, dann also da werden diese Psalmen noch lebendiger.
Frau Nissen, aus was, wie hieß nochmal dieses Buch und von wem war das?
Ja, das ist Sigurd Köder. Nein, dieses Buch, aus dem wir gesungen haben, nein, für Kinder, da gab es und hoffentlich gibt es das noch, Kinderpsalmen, die Willi Fährmann etwas vereinfacht hat, ja. Mhm. Und das Singen war im Fidola Verlag Bopard, aber es könnte sein, dass es das nicht mehr gibt. Aber ich meine, je mehr man Instrumente dazu nimmt oder selber kreativ dann Musik dazu macht, ja, also dann kommen Psalmen noch ganz anders rüber. Ich habe es dann auch tanzen lassen mit Kindern und so und dann waren Psalmen einfach immer was ganz Wunderbares. Und wenn man, wie gesagt, wenn man Bilder noch dazu hinstellt, dann ist natürlich das ganzheitlich, ja.
Ja, schön, danke, dass Sie das mit eingebracht haben, Frau Nissen.
Ja. Also, adieu.
Adieu, alles Gute. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die neueren geistlichen Lieder nehmen ja auch oft Psalmentexte um und da helfen, gibt es für viele bestimmt auch eine Hilfe, da mehr hineinzukommen. Eine Frage noch zum Abschluss, Herr Pfarrer Reitstab, wie ist das mit diesen Sternchen im Stundenbuch? Warum wird da mal diese Pause an Stellen gemacht, wo man sie normalerweise vielleicht beim Lesen gar nicht machen würde?
Das ist für das gemeinschaftliche Gebet, dass man dort eine sogenannte Atempause macht, dass man eigentlich nicht über die Psalmen hinwegrennt, sondern sie wirklich meditativ betet. Es ist schon so, dass im klösterlichen Vollzug des Stundengebetes, im gemeinschaftlichen, das Psalmgebet über viel länger dauert. Also in eine Laudes, in einem Benediktinerkloster, die wird richtig gefeiert und das geht eine halbe Stunde. Und wenn ich die Laudes bete, dann habe ich 10 Minuten, weil ich dann eben die Pause nicht mache. Aber es ist eigentlich auch, dass der ganze Körper mitbetet, der Atem, dass man auch innehält, um ein bisschen über das Gelesene nachzudenken. Also das sind so kurze Pausen, die eben den Inhalt des Psalmes vertiefen lassen.
Schön, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns heute die Psalmen näher gebracht haben. Dankeschön und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören, danke auch.
Auf Wiederhören.